Aber Leute, schieß!
Here we go,
wir sind am Start. Es ist Podcast Day.
Podcast Day, baby, let's go, bro. Lock in, baby, let's go. Podcast Day.
Okay, mind is right, let's go. Game Changers, Episode 19, Alter.
19, ja.
Let's go. Wir sind eure Hosts, mein Name ist Mike Nzotcha, ich bin hier mit
Jakob Johnson.
Is in the house as always. Gute Folge, wie immer. Wir haben was Schönes für euch vorbereitet, aber zuerst natürlich, Jakob, Mann. Wir haben gerade eben schon offline ein bisschen gequatscht, aber lass ein bisschen weiter quatschen. Wie geht's dir, Bruder?
Hey, mir geht's gut, Mann, mir geht's gut. Ich bin in Fort Lauderdale mittlerweile. Ich habe ja meinen Umzug jetzt schon mehrmals geteasert. Mhm. Ich habe mich auf Fort Lauderdale, also Miami, Südflorida, festgelegt, ist für die nächste Zukunft.
Hat wirklich gewonnen gegen Nashville, gegen Atlanta.
Ja, es war ein toughes Battle, Mann. Also es war wie so dieses das Finish von dem 100-Meter-Race bei den Olympics.
Oh mein Gott,
so Mann, drei Spitzenreiter direkt nebeneinander, aber Florida hat am Ende durchgezogen, ja.
Ja, so Hundertstel.
Ja, wir hatten auch einen interessanten Trip runter. Wir sind aus Nashville runtergefahren nach Florida. Nur um das mal für deutsche Verhältnisse von der Distanz her einzuordnen. Florida, also von Nashville nach Atlanta waren es 4 Stunden. Atlanta nach Jacksonville waren 6 Stunden. Mhm. Und dann nochmal von Jacksonville nach Fort Lauderdale für, glaube ich, 4 Stunden hat es nochmal gedauert.
Krass.
War ordentlich was.
In den Tag durchgezogen?
Nein. Ich bin kein Autofahrer, ich bin kein Autofan.
USA hat ein Ding, was ich gelernt habe, du musst ein Roadtripper sein.
Ich glaube, ich habe aber noch nicht das richtige Equipment. Also dieser Trip, das war der längste Trip, den ich bis jetzt gemacht habe, hat meine Augen ein bisschen geöffnet, dass das Ganze auch nett sein kann. Ja, ich vermeide Autofahren, wie ich kann.
Alter, ich bin nach San Francisco, von hier nach Wyoming.
Spirit Airlines, baby. Spirit Airlines, ich nehme den. Ich nehme den 50-Dollar Flug mit Stehplatz, ja, und komme nur mit irgendwie meiner Bauchtasche, aber dafür vermeide ich das Autofahren. Nee, Mann, es war ein langer Trip. Wir waren in Atlanta. Ich habe da meinen ehemaligen Kollege Damien Harris besucht, mein Running Back von den Patriots, von der Patriots-Zeit. Mhm. Dann waren wir in Jacksonville. In Jacksonville wollte ich eigentlich auch meine ganzen Cousins und Cousinen alle besuchen, bei meiner alten Highschool vorbeischauen. Aber wir sind da morgens aufgewacht und wir haben halt auch, Bro, ich check nicht die Wetter-App. Ja, so erwachsen bin ich noch nicht. Also real talk, ich wach nicht morgens auf und check die Wetter-App.
Ach ja, aber der Hurricane, ne?
Wir haben morgens den Fernseher angemacht und dann groß Hurricane David makes landfall in Florida und dies, das. Und dann war der Hurricane echt nur noch so eine Stunde weg von Jacksonville und der hatte gerade an der Westküste von Florida ist der Hurricane gelandet und ist dann rübergezogen nach Jacksonville. Und dann haben wir gesagt, fuck it, wir fahren. Und sind einfach morgens es war direkt um 7 losgefahren und es waren dann südlich genug, dass wir es verpasst haben, als der Hurricane dann sozusagen durch Jacksonville durch ist.
Wetter war schon heftig, ne? Krasse Regenfall.
Regen, ja, es war viel Regen, als wir in Jacksonville los sind. Das war ein bisschen so das Ding, deswegen wollte ich losfahren, weil ich habe gewusst, der Regen, da schaffe ich es noch durch. Aber wenn der Regen dann mit dem Wind kommt, im Wind will ich nicht fahren, weil ich habe keinen Bock, irgendwie von einem Baum getroffen zu werden. In den USA, diese ganzen lockeren Oberleitungen, diese Stromkabel, die da überall rumstehen in der Gegend. Das wollte ich nicht. Das heißt, wir sind einfach aus Jacksonville so schnell wie möglich raus und dann waren wir schon unten in Daytona Beach, als der Hurricane dann in der Stadt angekommen ist.
Das heißt, okay.
Ja, nice. Das war easy. Aber war so ein bisschen Welcome to Florida Moment.
Ja.
Welcome to Florida Moment Nummer 1. Bro, Welcome to Florida Moment Nummer 2 hatte ich heute. Ich war bei Dunkin' Donuts hier vor dem Podcast, um mir mein Iced Coffee zu holen. Ey. Und halt direkt so ein Florida-Man im Parking-Lot am Durchdrehen und sowas.
Was? Okay, erklär uns mal bitte, was ist denn ein Florida-Man?
Okay, Florida-Man ist so ein Meme, das es hier in den USA gibt mittlerweile, weil es immer diese Headlines gibt oder Polizeiberichte, die anfangen mit Florida-Man brings alligator into gas station. Florida-Man arrested for driving a truck into lake oder sowas. Ja, die Florida Man, da, wenn du es hörst, da weißt du, danach kommt irgendwas Verrücktes, was jemand gemacht hat. Ja. Und es ist immer hier unten in Florida. Und ja, ich hatte meinen Encounter mit meinem ersten Florida Man heute. War auch wild. Ich wurde direkt eigentlich, Bro, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren nicht mehr angemuckt. Ja, also ich bin, seitdem ich ins Fitnessstudio gegangen bin, hatte ich nie wieder jemand, dass jemand so mich einfach auf offener Straße anmuckt.
So ohne irgendwas.
Ohne irgendwas, Digga. Der Typ direkt hin, what, I'll beat your ass right now.
Ja.
Digga. Alright, Bro, okay. Es sieht so aus, wenn die Stimmen in deinem Kopf dich gerade schon zusammenklatschen, da muss ich nicht noch nachhelfen. No disrespect an die Mental Health Community, aber hier in den USA ist halt so, dass die Leute halt echt einfach auf der Straße rumlaufen und du weißt nie, ob da jemand eine Waffe hat oder sowas. Das heißt, ich habe einfach mal den Kollegen beruhigt, meinen Kaffee
Ding,
bestellt.
Das ist auch mein Ding immer, weil oftmals du weißt halt nie, wer, du kannst nicht zu viel sagen, du weißt nie, ob der halt auf einem Shirt hat, eine Knarre und dann.
Ja, und dann, ja, das heißt, ich habe da meine ersten Florida-Erfahrungen gemacht, aber ansonsten, ja. Das Wetter ist gut, Mann. Das Wetter ist gut. Wie sieht es bei dir aus?
Heute ist der heißeste Tag des Jahres bei uns.
Oh, shit.
Lass mich ganz kurz gucken. Ich will jetzt nicht lügen, aber es ist brutal heiß. Meine Wetter-App sagt, okay, es ist nur 97 Fahrenheit, aber Real Feel, weil das ist immer eine Real Feel Temperature mit der Luftfeuchtigkeit.
Humidity, Luftfeuchtigkeit.
Es fühlt sich heißer an, als es ist. 110.
110,
also du musst überlegen, 104 sind 40 Grad.
Also yeah.
41, 42 Grad draußen in der Sonne. Irre, Mann.
Ja, und vor allem Luftfeuchtigkeit, Hitze. Also in Vegas werden auch ein paar Mal über 100 Grad Fahrenheit, aber da ist es sehr, sehr trocken, da ist gar nichts.
Es ist so, du gehst nach draußen und es ist so wie so ein Schlag in die Fresse. Das ist so, du läufst gegen einfach so eine Wand, Alter, und bam, in your face. Aber Digga, wir haben gestern auch in dem Ding trainiert. Alter, ich bin ja echt Coach Mark, Alter, in Full Effect.
Okay, ihr habt die Kids in der Hitze über das Feld gejagt.
Ey, Coach gotta be there. Aber nee, es macht echt Spaß zur Zeit. Und Cam, die macht Sinn, ist in der dritten Woche, dreimal die Woche Training, ey, das Playbook. Und ich habe Coach auch gesagt, da ist so ein Head Coach.
Yeah.
Und ich bin so Assistant/Head Coach auch. So, weißt du, ich übernehme so Defense, aber auch.
Aber du weißt mehr über Football als jede andere Person.
Ich weiß nicht, aber das ist ja ein komplett anderer Sport. Das ist ja das Problem. Es ist 6-on-6. Aber die machen Alter, die machen krankes Zeug, Mann. Die machen so Fake Blast, Receiver Reverse und dann, oder Double Right oder like Bunch vom Ellison. Alle möglichen Formations.
Yeah.
Also das Playbook, ungelogen. Leute, das sind 5- und 6-Jährige. Das Playbook hat 80 Offensive Plays.
Bro, stop.
Was labert ihr? So, und ich habe dann mit meinem anderen Assistant Coach gesagt, hey, in das erste Spiel gehen wir mit 4 bis 6 Spielzügen rein.
Yeah.
Digga, lass mal
die richtig
perfektionieren,
machen.
Bevor wir irgendeine andere Scheiße machen. Weil im Endeffekt, du gewinnst in Flag, gewinnst du durch Speed und du forst Miss Tackles. Weißt du, dass Leute, dass die Kiddies die Flag nicht greifen können. Aber ja, Digga, ey, Cam, also mein Sohn, der macht sich echt gut. Ich hab erst ein bisschen so zurückhaltender, er ist ein schüchterner, aber Alter, er ist aus sich rausgekommen, man muss sagen, es ist.
It's inside of him.
He let it out.
Got that dog in him.
Er wird Running Back für uns spielen und Safety.
Okay.
Ey, und gut ausgeschaut. Also, er ist halt groß für sein Alter, ne? Sehr athletisch, er ist wie seine Mama, er kann gut rennen.
Was im Flag nicht immer ein Vorteil ist. Also, wenn du also ein größeres Kind bist, ist es manchmal schwerer, weil du bist ein größeres Target. Mhm. So diese kleinen, wieseligen Kids sind dann manchmal besser. Mhm. Aber freut mich, dass der so Gas gibt, ey.
Mhm. Ja, ist echt so. Ne? Wir haben diesen Samstag haben wir unser erstes Scrimmage. Gestern Abend Practice, Samstagmorgen erstes Scrimmage und dann nächste Woche Samstag am 17. Erstes Game. Season-Kick.
Digga, aber ein Preseason-Game in 5- bis 6-jährigen Football ist auch Texas crazy, baby. Bro.
Texas ist different, ey.
Ist halt die ganz Leute anders unterwegs.
Richtig.
Ich sag noch ein Tipp als offensiver Spieler, zu dir als angehender offensiver Coach. Digga, ein Trickplay müsst ihr mitnehmen pro Game Day, Bro. Ein Trickplay musst du einfach in der Tasche haben. Das eine Trickplay, das richtig sitzt, weil wenn du es brauchst, wenn du so die Dynamic change willst, dann haust du es raus. Und ich finde auch immer, das ist so ein Moment als für die Kids, wenn ihr down seid und wenn ihr irgendwie dieses große Play braucht, wenn dann so ein Kind so den Moment mal fühlen kann, was es bedeutet, so ein großes Play zu machen.
Yeah.
Das ist, glaube ich, hilft deiner Entwicklung als Sportler ungemein.
Auf jeden Fall, ja. Nee, wir haben echt so einige Misdirection Plays, also Toss und dann Toss mit Receiver, Reverse, Fake Handoff to.
Okay, ja, ja, ja. Sowas.
Zu dem Reverse und dann boom. Und die ganzen Kinder denken halt alle, oh mein Gott, er handelt den Reverse auf und dann schießt ihn hin und der andere rennt die Seite.
Und nirgendwo funktionieren solche Trickplays besser als im Kiddie-Flag, Digga.
Die Jungs rennen alle mit Augen weit offen. Im Endeffekt, es ist viel Spaß, ne? Aber die Jungs. Die checken mich viel.
Es ist doch die perfekte Überleitung für das Thema heute. Okay, Mark ist gerade mit seinem Team im Training Camp. Es geht darum, wer es in die Mannschaft reinpackt und das ist unser Thema heute. Preseason, earn your spot. Wie packst du das in die Mannschaft? Wie ist dein Weg ins Team? In der wichtigsten Zeit für die ganzen Spieler jetzt gerade. Die Preseason fängt an. Hier verdienst du deinen Spot im Roster. Darum soll es heute gehen.
Absolut. Ey, ganz kurz zu dem Punkt noch.
Gerne.
Ich habe 6-on-6 und ich habe 9 Kids im Team. Digga, und es ist da schon Ernie Spot. Du musst, ey, wir haben gestern schon so überlegt, so, hey, who is the best tackle? Okay, we put him right there. Und du musst halt wirklich schon Personnel Decisions treffen. So, dass, hey, I'm sorry, your kid is not. Und die anderen Eltern sind ja alle um dich rum so und sagen, hey, I'm sorry.
Hold on, bevor wir loslegen, ist dein Mic an?
Ist an.
Ist an.
Mich nicht so gut?
Ich höre dich zwar gut, aber ich glaube, das kommt nicht durch dein Mic. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist mein Kopfhörer falsch.
Uh-oh.
Vielleicht ist an der App nicht ausgewählt richtig.
Technische Difficulty. Oh man.
Ja, aber ansonsten, ich meine, Tonqualität ist nicht die schlechteste.
Echo Cancellation ist nicht an bei mir. Ah, schon, da ist schon wieder einige technische Difficulties. Aber.
Wir lernen dazu, Mann. Das ist ein Week-to-Week-Process. Woche 19. Ja.
Woche 19, Mann.
Zum Glück gibt es hier kein Roster, den du packen musst oder sowas. Ansonsten,
ja,
ansonsten
weil. Das ist schon lange gecuttet.
Technische Difficulties sind mir nicht die Kings.
Warte mal kurz. Also hörst du mich okay oder nicht wirklich?
Ich höre dich okay, aber ich glaube, das kommt durch deinen Laptop. Ich glaube, es kommt nicht durch dein Mic.
Ehrlich jetzt? Okay. Ja, dann red doch mal weiter. Ich mach mal.
Easy.
Ich versuche dir mal
Gerne. Ich fange einfach mal an. Alright. Was bedeutet earn your spot? Beim Football, wie bei jeder professionellen Mannschaft, gibt es natürlich nicht unbegrenzt Platz im Team. Konkret bei uns geht es darum, es in den 53-Mann-Kader reinzuschaffen, mit dem die Mannschaft dann in die Season geht. Das Ganze ist darum so wichtig, weil es gibt im Football, professionellen Football, gibt es eigentlich hauptsächlich nur die NFL. Du hast 32 Mannschaften, 53 Spots, dazu hast du noch ein paar Practice-Squad-Spots. Aber wenn du es nie in diesen 53-Mann-Kader reinschaffst, dann ist deine Football-Karriere recht schnell vorbei. Also wenn du den Cut nicht schaffst in deinem ersten Jahr, hast du vielleicht nochmal eine Chance, das nächstes Jahr zu probieren, aber danach bist du jemand, der für 2 Jahre hintereinander nicht dabei war. Und dann wird es schwer, Momentum für deine Karriere aufzubauen.
Absolut. Ich weiß nicht, was mit meinem Mic los ist. Ich gehe jetzt einfach mal ganz nah dran. Vielleicht. Ich denke, es hilft. Schau mal. Hallo.
Ja, ich höre dich. Hören tun wir dich.
Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Alles gut, ne? Earn your spot. Was ist deine Vogelperspektive darauf, auf dieses Thema? Warum ist es so wichtig? Warum reden wir darüber?
Ich denke, beim Football ist es so wie bei fast bei keinem anderen Sport, dass du eben mit so einem riesen Roster an den Start gehst in das Training Camp. Und dann hast du wirklich diese, was sind das, 6 Wochen, 8 Wochen maximal mit der Preseason, um einer von diesen 53 zu sein, was natürlich das ultimative Goal ist. Also das heißt, was sind die, machen wir kurz Mathe, 33 Spots, 33 Leute werden das Team nicht machen.
Ja, nur, also hier, ich habe ganz mathematisch mal eine Prozentrechnung gemacht. 58% der Leute schaffen es ins Team, das heißt 42 schaffen es nicht.
Boah, das ist schon heavy. Ist
42% werden gecuttet.
Was hast du gemacht? 33 durch 9?
53 geteilt durch 90.
Ja, there you go.
Hey, Mathe. Mathe-Leistungskurs.
Ja, schau mal, das ist schon mal ein Statement, Digga. Dass nur ein bisschen über 50% dieses Team machen. Und daher ist halt vor allem für junge Spieler, vor allem für Spieler, die, wie du sagst, diesen proven Track Record noch nicht haben, die noch nicht wirklich einen Namen für sich selber in dieser Liga gemacht haben, ist eben das Camp, aber vor allem die Preseason so wichtig. Diese Preseason-Games, wo du wirklich, weil du kannst der beste Practice-Spieler der Welt sein, wenn die Live-Bullets fliegen, also wenn du wirklich Football spielst live in einem Preseason-Game, wenn du da nicht performen kannst, dann kannst du natürlich nicht spielen. Also daher ist, diese Preseason-Games ist und bleibt, glaube ich, der wichtigste und ausschlaggebende Faktor, um eben das Team zu machen.
Auf der anderen Seite, wenn du nicht so gute OTAs hast, und deine Measurables nicht so gut sind und du aber in der Preseason in der Game-Action hervorstichst und da zeigst, dass du Plays machst, dann kann das vieles andere auscanceln. So, ja, niemand hat mehr nach meiner 40 oder meinem L-Cone-Drill gefragt, weil ich auf Tape gezeigt habe, dass ich Leute blocken kann und dass ich meinen Job mache im Game.
Genau.
Wird das Ganze wichtiger.
Geiler Punkt, Mann. Weil im Endeffekt, diese Measurables, wie viel du benchen kannst, deine Measurables, die bringen dich in die Tür rein. Aber was dich wirklich dann in das Team bringt, ist deine Football-Performance. Wie kannst du diese Measurables und dieses Zeug, das du hast, also deine Größe, Stärke und alles, wie kannst du das auf das Footballfeld transformieren?
Und wenn du es nicht transformieren kannst, dann bringt dir das Ganze auch gar nichts.
Natürlich nicht. Nee. Ja. Preseason, maybe.
So, dann schauen wir doch mal vom Roster-Bubble-Spieler zum Starter. Wie schwer ist es, sich einen Platz zu sichern?
Wahrscheinlich eine der schwersten Dinge, die es in dem Sport gibt. Wenn du ein Bubble-Spieler bist, ihr müsst euch das so vorstellen, wie so ein Training-Camp strukturiert ist oder ein Practice generell. Du hast deine Depth-Chart. Und bei Depth Chart, wie hoch, ob du auf der Depth Chart bist, so viel Playing Time oder wie zu viele Practice Raps bekommst du. Also wenn du ein Bubble-Spieler bist, dann bist du normalerweise Second oder Third String. Da sind teilweise Teameinheiten, wo ein Third String Player nicht mal irgendwelche Raps bekommt. Das heißt, du kannst nicht mal zeigen, was du wirklich drauf hast. Du kriegst, und wenn du nicht zeigen kannst, was du drauf hast, wie sollen die wissen, dass du spielen kannst? Weißt du? Von daher ist, ganz ehrlich, und ich war in dem Boot, wo ich sage, boah, ich krieg keine Raps, was soll ich machen? Aber dann musste ich mir das eben selber irgendwie aneignen und Film gucken und Mental Raps ist immer einfach, wenn du zuguckst, was deine Mitspieler machen und dann im Game, dann schmeißen sie dich ins Game rein und dann, boom, musst du halt irgendwie versuchen zu performen und zeigen, sag, hey, obwohl ich diese Practice Raps nicht hatte, ich kann trotzdem spielen auf diesem Level, ne?
Ja, lass doch mal in die Structure von so einer Preseason reingehen, weil du hast gerade angesprochen, zum Beispiel, du hast im Trainingslager, im Practice keine Reps bekommen, aber dann im Preseason-Game auf einmal ganz viel gespielt, was ja eigentlich umgekehrt ist, wie es in der normalen Saison stattfindet.
Genau.
Was ist die NFL Preseason? Wie funktioniert es zusammen mit Training Camp? Wie siehst du einen Übergang?
Ja, also es ist also so, wie das Training Camp aufgebaut ist. Du hast die ersten 2 Wochen, wo du wirklich nur, du arbeitest an den Basics, du arbeitest an deiner Defense und du normalerweise practice du gegen deine Offense, also du wirklich nur gegeneinander. Und dann die nächsten was sind das jetzt mittlerweile, was sind das nochmal 2 Wochen obendrauf, 3 Wochen, fängt dann eben die Preseason an, wo du noch deinen normalen Training Camp Alltag hast, aber am Wochenenden hast du eben noch Preseason Games gegen andere Teams. Und oftmals ist es eben so, dass Starter oder gesetzte Spieler, die spielen, wie viel spielen die?
Eine Halbzeit vielleicht.
Halbzeit in der kompletten Preseason.
Ja.
Und oftmals ist es so, du bist nur so ein Filler. So, ja, wir müssen das Preseason-Game spielen, schmeißt ihn da rein und schau, was er macht. So, weißt du? Das ist nicht, als wirst du wirklich großartig darauf vorbereitet auf ein Preseason-Game. Es ist nicht, dass du da irgendwelche Filmstudies machst.
Du machst dein normales Training während der Woche, weil ihr habt noch verschiedene Sachen, an denen ihr arbeiten müsst für die Season.
Mhm.
Und dann,
dann
kommt der, Game Day in der Preseason und du kriegst das Callsheet für das Spiel. Am Tag davor kriegst du das Callsheet, ja, hey, komm, hier ist das Callsheet und da sind 3 Laufspielzüge drauf. 4 Pässe oder sowas für jede Situation, anstatt irgendwie 20, die du normalerweise hast. Und hier sind die Alerts, was wir benutzen werden. So im Gegenteil, du versuchst sogar weniger zu zeigen. Das heißt, du bist sehr vanilla, sehr basic Stuff, den du dann in der Preseason als Starter zumindest machst. Ja,
es ist schon krass. So, vor allem ich kann aus meiner Perspektive reden, so, da ist nichts mit Scouting oder welche Spiele, du weißt ja nicht, gegen wen du spielen wirst. Also du weißt das Team, aber du weißt nicht, welche Spieler die spielen werden. Also du gehst da echt rein und du musst sozusagen auf deine Basics vertrauen. Du musst auf deine, was habe ich gelernt, meine Keys, meine Alignment. Und dann spielst du einfach in the most basic sense einfach Football. So, weißt du, einfach so, weißt du, ohne dass da irgendwas, weißt du, oftmals kennst du Tendencies und sowas, aber nicht in der Preseason, ist einfach, hey, go out there and play, so, weißt du. Deshalb hat er mir auch immer so getaugt, weil es einfach so, du spielst einfach so frei, da alles drauf geschissen, weißt du, und let's go. Und das, meine Preseason, das war immer mein Ding. Ich habe die Preseason geliebt, weil ich den meisten Football des Jahres in der Preseason gespielt habe, normalerweise, auf Defense zumindest, und dann einfach so, ich habe es einfach so let it loose, weißt du, einfach let's go, ich habe nichts zu verlieren. Und ich habe wahrscheinlich die besten Plays meiner Karriere alle in der Preseason
gemacht. Preseason ist schon, ist eben ein anderes Kaliber. Es ist weniger Vorbereitung, wie du gesagt hast, weniger Gameplanning, was stattfindet. Beide Mannschaften möchten nicht zu viel zeigen, aber möchten den Spielern eine Möglichkeit geben, ihr Talent oder ihre Spielweise zu zeigen. Und das involviert auch Reagieren auf Situationen, auf die du nicht perfekt vorbereitet bist. Also du dann im Game zeigen kannst, hey, du siehst das Adjustment, du machst ein Adjustment automatisch, zumindest auf der offensiven Seite, wenn ihr dann zum Beispiel, wenn die Defense doch blitzt, auch wenn wir jetzt im Preseason-Game vielleicht nicht erwarten, dass die viele komplizierte Blitze haben, und du dann richtig reagierst auf deine Regeln, an denen das gesamte Trainingslager gearbeitet wird, dich an deine Regeln hältst, mit High-Effort spielst, so fällst du den Coaches auf. Und du hast nie unbegrenzte Möglichkeiten. Also Opportunity ist das heilige Wort. Es geht um Opportunity. Es geht um, wie viele Möglichkeiten kriegst du, für einen Snap auf dem Feld zu stehen, um den Coaches was zu zeigen, um denen aufzufallen. Also, und es ist ja auch nicht so, dass jedes Play in deine Richtung geht.
Ja, klar.
Du kannst ja nicht, du musst ja nicht jedes Play ist eine Möglichkeit, wirklich groß was zu zeigen. Vielleicht Linebacker, ich will es nicht sagen, keine Ahnung, es ist ein Passspielzug oder sowas und ein Incomplete, da hast du nicht viel gezeigt dann. Da bist du ein bisschen deine Zone gedroppt oder sowas und das war's.
Ja, du musst halt immer, vor allem, das ist ein ganz guter Punkt. Ich meine, du wirst ja an so viel kritisiert, ne? Also da ist ja wirklich so ein komplettes Grading-System dahinter. Also vor allem Defense, es ist Alignment. Du musst erstmal richtig allein sein. So bist du in A-Gap, B-Gap, was auch immer, Apex. Das heißt, du bist da zwischen dem Slot-Receiver und dem Inline Line of Scrimmage, also zwischen Tight End und Tackle. Also das sind ja so viele verschiedene Dinge. Und dann dein Adjustment. Wenn eine Motion, bumpst du rein oder Change of Strength, wo zum Beispiel ein Tight End drüber motion, dann ist die Strength auf der anderen Seite. Dann müsst die beiden Linebacker müssen Platz tauschen. Also solche Sachen, einfach der Mental-Ding. Und sowas wollen die halt sehen on the fly. So, weißt du, das checkst du, diese Basics, die du machen musst. Und du wirst an sowas gegradet, also dein Alignment und dein Assignment, also Eyes. Okay, was musst du machen an diesem Spielzug? und dann gleichzeitig noch dann noch Execution. So an jedem Spielzug wirst du so an drei, von der Defensive-Perspektive auf drei Dinge wirst du gegradet. Und ja, ich meine, es ist schon heavy, es ist schon viel. Aber
ja, und es ist, wie gesagt, es ist sehr begrenzt. Du hast 90 Leute, auf die, es können immer nur 11 auf dem Platz stehen, auf die diese ganzen Raps verteilt werden müssen. Genau. Und dann über den Flow von einem Trainingslager ist ja so, du fängst an mit dem Early Training Camp, wo die meisten, also die Starting Units natürlich am meisten bekommen, aber die Second String, Third String werden auch gut mit reingemischt. Mhm. Es wird viel durchgerotated, ja, die Jungs werden in verschiedenen Positionen ausprobiert. Ja. Besonders in der Phase, wo du eben als Mannschaft zusammenarbeitest, können die Coaches ja so viel experimentieren, wie sie möchten. Klar. Wenn du dann in die Preseason übergehst, fangen meistens gleichzeitig auch die Joint Practices an. Wer jetzt die Headlines, die NFL-Headlines liest, bei den Giants und Lions ging es gerade in Joint Practices. Joint Practices bedeutet einfach, dass du trainierst zusammen mit einer anderen Mannschaft. Also, dass eine andere Mannschaft zu euch kommt oder du gehst zu denen. Und von dort aus kommen meistens die besten Highlight-Clips für Fights. Aber von.
Ey, können wir kurz über Fights reden? Siehst du, was da abgeht in den Camp zurzeit?
Yeah,
jeden Tag, Mann. Wir haben ja schon drüber geredet, Mann. Ja. Testosteron ist high, die haben Jungs am Ende. Du hast einfach. Weißt du, du siehst jemanden für so lange oder zwei Wochen lang haust du dir gegenseitig auf die Fresse und dann darfst du gegen jemand anderen trainieren. Und weißt du, du bist schon so aggro in dem Zeitpunkt, also da, jeden Tag, Alter.
Bro, geht's nur noch. Zwei wirklich gute Freunde von mir sind bei den Giants zurzeit. Und einer davon, der Tackle Jermaine Illuminor Dog, der Kollege ist 3,50, sagen wir, 3,60 mal. Ja, der Typ ist schon sehr solid, sehr heavy. Yeah. Guter Dad-Bot, so ein Tank vorne dran, weißt du, ich meine? So ein Tank-Belly. Und ich sehe den in dem Video, wie er sprintet in diesen Fight, weißt du, ich meine? Und ich sage so, Bro, ich habe dich noch nie so schnell rennen gesehen. Aber wenn diese Fights losgehen, Digga, dann das ist deine Chance, die Aggression rauszulassen, Mann. Ich glaube, dann mit seinem Belly jemand ausgenockt oder so ist.
Bei mir war es immer so, ich hatte die Energie gar nicht mehr, Mann. Ich war halt immer so einer, ich hatte normalerweise drei Plays pro, weißt du, du hast normalerweise so eine Team-Unit oder Team-Session, das ist like 10 Plays at a time. Und von diesen 10 Plays, ich glaube, die Starters nehmen die ersten 5 und dann vielleicht 3 und dann 2 oder sowas. Und ich war entweder 2 oder 3 Plays und all out für diese Plays. Egal, was ich drin war, ich bin für so hart gegangen, wie ich konnte. Ja, und wenn dann Fight losging, ich war schon so im Arsch, ich konnte
du nicht. Du musst doch dazu sagen, wenn du so jemand bist wie wir, der jetzt nicht so der große Star ist und sowas, dann tust du in solchen Raps wirklich von vorne bis hinten alles richtig machen. Also ich bin auch dann immer, ich sprinte dann, wenn es mein letztes Play ist von dem Set, ich sprinte mit dem Running Back mit, wenn es sein muss, für 30 Jahre. Genau. So, du zeigst diesen Effort, diesen Hustle.
Ja, ja.
Sodass du dann aber auch wirklich im Arsch bist. Und dann sind es immer die D-Line und O-Line-Jungs oder sowas oder Wide-Receiver-DBs, die irgendwo einen Fight anfangen. Und ich stehe dann da und dann, bis du da rüber gerannt ist, ich
sage, can't afford it.
Can't afford it, bro. Ich hab noch ein paar Plays dieses Set. Ja, got it.
Ja, Mann. Im Endeffekt, ich meine, es ist ja alles nur Spaß im Endeffekt. Die Fights sind niemals so ernst, dass es da wirklich um.
Du kannst nur so viel machen, wenn du mit deinen Fäusten auf jemanden seinen Helm draufhaust. Weißt du, ich meine, das ist so, du kannst
dir einiges tun, Alter. Da verletzt du dich nur selber. Ich hab mich schon so oft gefragt, so, wie dumm ist das eigentlich, weißt du? Du wirst ihn nicht verletzen. Vertrau mir. Wir haben Full-Speed Collisions, Helm on Helm, und wir verletzen uns nicht. Und wenn du da mit deiner Faust drauf haust, dann macht es ihm auch nichts. Weißt du?
Das fühlt sich einfach nur gut an. So.
Das fühlt sich einfach gut an, das rauszulassen. Dann gib ihm so Body Shots wenigstens. Ja, so ein paar Rip Shots zu gewinnen.
Na, aber wie gesagt, back on schedule. Wir haben Preseason fängt an. Damit fangen die Joint Practices an. Mhm. In den Joint Practices ist es meistens so, dass es da in mehr ein Emphasis ist auf gut gegen gut. Also Starters gegen Starters. Ja, besonders der erste Tag. Und auch am zweiten Tag ist es eigentlich eher der Fokus, weil das für die Coaches eine Möglichkeit ist, ihre Spieler gegen andere Starter auflaufen zu lassen, ohne dass es die ganze Welt mitkriegt.
Genau.
Ohne dass das Tape hinterher bei deinen Division-Rivalen landet, etc. Andersrum ist es dann so, dass es an dem, also du hast die Joint Practices oder dein Practice alleine während der Woche und hast dann am Wochenende oder auch schon am Donnerstag dein Preseason-Game. Mhm. Das Preseason-Game, jetzt wo wir bei einer drei Wochen Preseason sind, ist es ja, es sind drei jetzt.
Drei, oder? Genau, ja.
Ja. Wo wir bei einer 3 Wochen Preseason sind, das erste Preseason-Spiel geht meistens an die Rookies, Spieler, die sich beweisen müssen, Bobble Guys, etc. Zweites Preseason-Game, eine Hälfte oder ein Quarter für die Starters.
Ja.
Und dann drittes Preseason-Game wieder an die Bubble Guys oder an ein paar Spieler, die denen du einfach ein paar mehr Reps geben möchtest. Vielleicht auch noch ein paar Starter, die halt jünger sind, werden da mit reingezogen. Mhm. Aber da tust du eigentlich deine Hauptguys schon schonen für das dritte.
Auf jeden Fall, ja klar.
Was anders gewesen ist als früher. Früher hattest du 4 Preseason-Spiele, wo das Ganze halt noch ein bisschen, einfach ein Spiel mehr als Opportunity da, um dich zu beweisen.
Ja.
Ich finde, das Ganze hat die Dynamik ein bisschen verändert, oder?
Ich will mal deine Meinung dazu hören, weil es ist, ich denke, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Aber ich will hören, was hältst du davon?
Also ich denke, dadurch, dass ein reguläres Season-Game hinzugefügt wurde, musstest du cutten. Und da finde ich, ist die Preseason das Richtige. Ich finde, die 3 Preseason-Spiele geben immer noch genügend Chancen, um gesehen zu werden als Spieler, der sich beweisen muss. Aber weniger sollte es nicht werden.
Ja.
Weniger sollte es nicht werden, weil mit diesen 3 hast du immer, mit 4 hattest du immer das Ding, fand ich, dass im zweiten Preseason-Spiel du schon mehr Starter gespielt hast ab und zu und dann das dritte haben die Starter dann einiges gespielt und dann das vierte Game war dann so dieses, okay, wen haben wir noch übrig?
Ja.
Im Roster, wer hat da raus, Digga? Ich habe in meiner ersten Season im 4. Preseason-Game Defensive End gespielt.
Ach was?
Ja. Nice. Ich war für ein paar Snaps auf Defensive End. Mein Guy Gunnar Olszewski war Cornerback. Das war ganz peinlich. Es war gegen die Giants. Und die haben das Spiel gewonnen auf so einem Last-Minute-Fade in die Endzone, den die geworfen haben, auf ihn, der halt als Wide Receiver gerade Cornerback spielt und haben danach das Feld gestürmt. Ich so, hi, Dog.
Ach, krass.
Preseason Game 4 mit einem Walk-Off-Touchdown gewinnen und dann das Feld stürmen. Ist auch krass. Anyway. Aber ja. es hat's auf jeden Fall verändert. Aber ich finde jetzt, so wie es jetzt ist, ist genügend, aber weniger sollte es nicht werden.
Ja, ich finde es grenzwertig, Mann. Ich fand auf jeden Fall von meiner Perspektive, für mich persönlich, wie gesagt, die Preseason hat immer viel für mich bedeutet. Ich denke, es war ein Riesengrund, warum ich für 7 Jahre das Team gemacht habe jedes Jahr, weißt du, weil da ich halt beweisen konnte, dass ich spielen konnte. Natürlich, ein Spiel weg gibt dir ein bisschen weniger Opportunity, aber von einem Veteranenstandpunkt sehe ich es natürlich auch. Natürlich, weil ein weniger Preseason-Game, weniger Opportunity, sich zu verletzen, ein mehr Regular Season Game, hoffentlich heißt auch mehr Geld irgendwann mal. Aber ja, ich bin bei dir, Mann, ich meine, da ist ja irgendwie so im Gespräch, dass die noch einen Regular Season Game dazu machen wollen und noch ein Game cutten von der Preseason.
Ja.
Was? Dann wird es schwierig, denke ich, für Undrafted Guys oder Bubble Guys. Weil du einfach, ein Spiel ist einfach nicht genug, Sample Size ist einfach nicht genug, auch wenn du in einem Spiel durchdrehst, können Coaches wirklich sagen, okay, war das jetzt ein Fluke? War das jetzt einfach ein One-Time-Ding, wo er durchgedreht ist? Oder ist es wirklich einer, der wirklich so gut ist? Weißt du, das ist, ein Spiel ist, glaube ich, nicht genug, aber wir werden sehen, wo das hinführt. Aber im Augenblick denke ich, ich denke, es ist okay mit den 3 Spielen, aber ich, für mich persönlich waren 4 immer. Das Beste.
Wie findest du, spielt die Phase vor Trainingslager, vor der Preseason eine Rolle da rein? Oder kann dir die Phase überhaupt helfen, das Team zu machen?
Von OTAs?
Ja, OTAs, Phase 1, 2, 3.
Mhm.
spielt das wirklich eine Rolle für die, wenn wir sagen, earn your spot?
Ich denke, ja.
Rolle, wie zählt das rein?
Ich denke, ja. Ich denke, du siehst so Glimpses, so wenn sich, wie sich jemand bewegen kann, kann jemand eine Defense lesen oder auch Offense, can I get open, kann ich den Ball fangen? Aber im Endeffekt ist es natürlich, wie gesagt, kannst du das Ganze auch machen, wenn die Live Bullets fliegen, wenn du gehittet wirst, wenn du hitten musst, wie ist dein, weißt schon, in Contact, wenn du wirklich in den Kontakt reingehen musst, dann ist natürlich, das ist so der Real Test. Aber ich denke auf jeden Fall, du kannst schon zeigen, dass du erstmals das System verstehst und auf jeden Fall spielen kannst. Aber dann natürlich der echte Test ist dann, hey, wenn die Pads an sind.
Also ich finde auch, das diktiert sehr, wo dein Kontostand ist, wenn Trainingslager anfängt. Also wo ist dein Opportunity Level? So wie viele Reps werden dir zugeteilt in den ersten Wochen vom Trainingslager? Wie viel Opportunity bekommst du am Anfang?
Genau. Ja.
Aber was du dann damit machst, ist die entscheidende Sache. Du kannst noch so eine gute OTAs haben, wenn du im Trainingslager und der Preseason nicht überzeugst. Dann überlegen sich die Coaches das ganz schnell nochmal anders.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt.
Und jemand anders rutscht vor. Weil ich habe es auf beide Seiten erlebt. Ich habe schon Jungs gesehen, die richtig gute OTAs hatten und alles in ohne Pads und Helme. Da
kommst du als Starter ins Camp rein sozusagen?
Als Starter ins Camp rein. Und dann aber während dem Trainingslager wurden die out-hustled. Also jemand anders hat sich an denen vorbeigearbeitet, undrafted Guy, und hat dann die Rolle sich am Ende erkämpft, weil er halt in der Preseason in Pads und Helmen im Trainingslager besser aussah dann.
Genau.
Ja, das heißt, ich würde dieser OTA-Phase eigentlich nur zugestehen, dass sie eben dir helfen kann, in einer besseren Ausgangssituation anzufangen. Aber am Ende des Tages musst du dir einen Roster-Spot im Trainingslager und in der Preseason verdienen.
Genau. Und dann, wie würdest du prozentual sehen, okay, dein ganzes Camp versus die Preseason, wenn du wirklich spielst?
Ich würde sagen, es hängt davon ab, ob du Veteran bist oder Rookie. Veteran finde ich, ist der Trainingslager, das Trainingslagersegment wichtiger.
Klar.
Weil das ist, hey, du bist ein Veteran, du weißt, wie der Hase
läuft. Wir haben Tape von dir, wir wissen, was du die Jahre gemacht hast davor.
Und du hast diese ganzen OTAs hier mitgemacht, jetzt komm hier ins Trainingslager und zeig uns im Training, das, was wir über dich denken, stimmt.
Genau.
Das ist eigentlich die Erwartung. Dann okay, abgefirmt, confirmed, boom. Wir brauchen dich gar nicht mehr in der Preseason zu sehen. Du machst das Ding. Auf der anderen Seite, Rookies, undrafted free agents, die Jungs, die auf der Kippe sind, die haben eben in diesen Preseason-Games eine Möglichkeit, was zu zeigen, was die Coaches vielleicht noch nicht von ihnen denken oder nicht von ihnen erwarten. Oder einfach ein bisschen diesen Wow-Effekt im Meeting Room zu erzeugen. Und das ist, wie du dann da dir einen Spot verdienen kannst.
Ja, love it. Ja, so war es bei mir. Allererstes Training Camp, erstes Preseason Game direkt. Ich habe am allerersten Preseason Game Interception gehabt, Jared Goff gepickt und ein paar nice big hits. Und auf einmal die so, okay, kann ich hitten? Was ist da los? So, was sie vielleicht nicht wussten, so, weißt du? Ja. Aber weil du das im Training nicht so zeigen kannst. Gehst im Training nie live. Nie tackle to the ground oder du kannst nicht full speed da in jemanden reinballern. So läuft es eben nicht ab. Deshalb, du musst eben diese Opportunity in einem real game wahrnehmen.
Das ist interessant, dass du es gerade ansprichst. Das Trainingslager ist auch der einzige Teil wirklich, wo du als nicht gesetzter Spieler eine Chance hast, gegen gesetzte Spieler full speed zu trainieren. Sobald die Saison anfängt, ist es ja so, wenn du ein Practice Squad Guy bist und sowas, und es gibt die bei jedem Team, dann auch wenn du versuchst, hart zu gehen, um dir deinen Spot zu verdienen, dann kommt meistens so ein Pressure im Lockerroom, der dir sagt, Digga, es ist Mittwoch, es ist Donnerstag, es ist Freitag, wir haben am Sonntag ein Spiel. Ja, ich verstehe, dass du gerade versuchst, den Roster noch zu packen, aber das ist nicht mehr die Zeit dafür. Das ist die Zeit, wo du dafür da bist, mich vorzubereiten auf Sonntag. Damit ich am Sonntag einen guten Job mache im Game, ja. Das ist nicht mehr die Zeit, um irgendwie es ins Team reinzuschaffen.
Genau. Alter, wie oft ich das gehört habe, Mann. So, hey, Junge, chill mal. Digga, ich hab ein Game, Alter, du gehst zu hart, weißt du. Aber das Ding ist, ich war nicht auf dem Practice Squad, aber ich habe nicht gespielt. Ich war inactive on Game Days. Ja. Ich versuche den Coaches immer noch was zu beweisen hier, verstehst du? Wir sind nicht in demselben Boot, so, weißt du? Ich weiß, dass du du bist ein Multi 10 Millionen pro Jahr Spieler, aber ich versuche auch auf das Feld zu kommen. So, weißt du,
exactly.
Ich muss noch was zeigen. So.
Ich finde es eine ganz schwere Situation immer, weil ich habe auch immer wieder gesehen, wie die Jungs, die halt diese Warnungen ignorieren und dann aber vielleicht ein, zwei Fights haben deswegen oder sowas, aber den Coaches auffallen, dann ja. Am Ende es doch noch irgendwie in den Roster reinschaffen. Wenn die im Practice Squad genau. sind sie vielleicht am Ende der Season aktiv. Wenn sie inaktiv sind, sind sie dann auf einmal nach zwei Wochen im aktiven Kader drin, weil irgendwo genau. für sie ein Spot geschaffen wird.
Absolut.
Die Coaches sagen, hey, wir müssen den spielen lassen. Ja? Wir müssen den aufs Feld bringen.
Ja, nee, ich weiß damals noch, bei den Cowboys zum Beispiel, JG, ja, Jarrison Garrett, auch wenn ich kein riesen Fan bin, aber er kam so zu mir her ein paar Mal und so, hey, like, I see what you're doing, man. Like, keep it up. Weißt du, war ich immer hart. Ich war in Practice, ich habe immer versucht, an mir selber zu arbeiten, obwohl ich ich war nur Scout-Team.
Look-Team,
also ja, Scout-Team. Im Look-Team, ja, weißt du, aber ich renne nicht unsere eigene Defense, aber ich versuche trotzdem an meinen Fundamentals zu arbeiten und versuche hart zu gehen. Ich versuche unsere Offense besser zu machen. Und ja, das fällt denen schon auf, so, weißt du.
Das war das Nummer eins Ding, was ich wir hatten einen Pathway-Guy in Vegas, was ich ihm gesagt habe. Ich so, hey, schau mal, diese ganzen O-Liner, die werden dir sich jedes Training beschweren, wo du Full Speed gehst und die langsam gehen möchten, ja. Aber am Ende des Tages, wenn die Coaches dieses Tape anschauen, dann interessiert es die nicht, was du mit dem Tackle abgesprochen hast davor und sowas, dass ihr Freunde seid und so. Das hilft dir nicht, das in den Roster reinzupacken. Das heißt, wenn du die Mannschaft machen willst, dann musst du trotzdem hart trainieren. Ich sage nicht, dass du ein Asshole sein musst, aber du musst trotzdem was zeigen. Ob das jetzt ist, dass du Gas gibst für die ersten 3, 4, 5 Sekunden und sobald du das Rap sozusagen gewonnen hast, dass du dann loslässt oder sowas. Genau. Oder dass du mehr an deinen Finesse-Moves arbeitest, anstatt auf ins Kontakt reingehen jetzt unbedingt. Aber du musst irgendwie trotzdem noch einen Weg zeigen, dass du competest.
Absolut, 100%.
Ansonsten wirst du auch nicht besser. Wenn du nur 50% wenn du dreimal die Woche im Training bist, 50% an deinen Sachen arbeitest, dann sehen die im nächsten Jahr noch genauso aus.
100%. Hast du Scout-Team viel gespielt oder Look-Team? Oder
ja, also meine ersten 2 Jahre in New England, also am Anfang war ich ja im Practice-Squad sowieso.
Klar.
Und da habe ich auch...
Also hast du auch Defense gespielt?
Nee, aber ich war dann Tight End und mal Wide Receiver.
Okay,
in der Offensive genau. halt.
Mhm. Ja, bei mir auch O-Line. Wir haben immer am Ende der Woche... hatten wir Scouting Player of the Week Award. Hattet ihr das auch?
Ja, hell yeah.
Ich und Elijah Lee, Alter, mein Boy, andere Linebacker, wir haben uns gebattelt jede Woche, wer diesen Scouting Player of the Week bekommt. Ich glaube, ich habe den Saison, es war 2017er Saison, wo ich mein erstes Jahr bei den Niners, ich habe das Ding, glaube ich, 6, 7 Mal und er auch 5 Mal oder so. Wir haben echt dafür competed, so weißt du.
Aber so musst du es machen, weil so hast du auch was, um das Training spannend zu machen, finde ich. Ansonsten ist so eine Saison sehr lang, wenn du im Practice Squad bist. Ja. Weil du hast jede Woche zwar viel zu tun, aber gleichzeitig wenig und viel Zeit, aber die Meetings sind eigentlich nicht relevant für dich, aber du sitzt trotzdem in den Meetings drin. Und wenn du da nicht Wege findest, trotzdem noch über die gesamte Zeit zu competen und zu zeigen, dass du hungrig bist, dann werden deine Opportunities im nächsten Jahr auch nicht mehr. Ja,
ja, 100%.
Und ich finde auch immer so Scout-Team-Sachen Situationen sind gerade ein Weg, um den Coaches was zu zeigen, was sie vielleicht noch nicht von dir gesehen haben.
Mhm.
Also ich habe im Scout-Team viel immer Tight End gespielt und bin Routen gelaufen etc.
Also, ja,
Sachen, die ich halt ansonsten nicht zeigen könnte, siehst du dann auf einmal im Scout-Team und führen dann zu mehr Opportunity für dich.
Ja, love it. Alright.
Sollen wir mal reingehen? Die Arten von Preseason-Kämpfern, die es gibt. Leute, die sich in der Preseason am meisten durchsetzen, die am meisten zu beweisen haben und vielleicht ein paar Beispiele. Wir sehen da 3 Kategorien. Undrafted Free Agents, Rookies, die sich durchsetzen und Veteranen, die auf der Kippe stehen.
Mhm.
Das sind so die 3 Gruppen, die eigentlich in der Preseason am meisten zu beweisen haben und am meisten zu fighten haben. Ich weiß nicht, du hast gemeint, Brock Purdy warst du live da dabei. Undrafted Free Agent.
Nee, siebte Runde, Mr. Irrelevant.
Also fast undrafted.
Fast undrafted. Aber auch eine krasse Situation, weil ich weiß damals, wann ist er reingekommen? 22, 21 oder was auch immer. Und mir ist er in der Preseason aufgefallen. Er war damals Third String Quarterback Und ich so, hey, wer ist denn der kleine junge Mann? Alter, welchen 1,80 Meter groß, aber was, Alter, geslingt den Ball, überall verteilt, richtig gut. Ich so, okay, nice, nice. Und dann trotzdem in die Saison als Third-String-Quarterback reingegangen. Also er hat das Team gemacht, er war im 53-Man-Roster, aber war immer inactive an den Game Days. Das heißt, er war nicht angezogen, er war nicht gedressed, er war in seinen normalen Klamotten an der Sideline, bis eben diese ganzen Verletzungen passiert sind. Aber du musst überlegen, es war, Trey Lance war der Starter, verletzt. Jimmy G kommt rein, spielt eigentlich ein richtig gutes Jahr. Und dann Brock Purdy ist nicht der Starter geworden bis Woche 9. Also du musst überlegen, was, wie viel durch diesen Prozess er da gegangen ist. Er ist, obwohl er nur Mr. Irrelevant war, Third String Quarterback, aber was ich gehört habe, einfach so aus dem Building und wie viel Zeit er trotzdem investiert hat, wie zu unserem Punkt im Practice. Das Krasse ist, er hat als Third String Quarterback nicht mal die Scout-Team-Reps bekommen. Aber er war erst nach dem Practice auf dem Feld geblieben, mit ein paar von den Scout-Team-Jungs Routen geworfen, durch Konzepte durchgegangen und ist einfach ready geblieben. Bis Woche 8 war die Verletzung, ab Woche 9 Starter, boom. Und schau, wo er jetzt ist. So. Ja, das ist eine der krassesten Erfolgsstories, so, wobei er schaut ja auch nicht aus, als wäre er krass. Das ist ja das Ding.
Ist nichts fürs Auge.
Genau. Aber halt einfach das als Mentalität und so, das ist für mich nur eine richtig krasse Story, wo er einfach bewiesen hat, diese Preseason und dann diese Perseverance da auch durch das alles durch hinweg.
Ja, ich finde, solche Stories haben immer ein paar Sachen gemeinsam. Gerade bei Undrafted Free Agents, Late Draft Picks. Zum einen, die Performance auf dem Feld spricht lauter als ihr, wie sie aussehen und was die Measurables sind. Also die sind dann Leute, die dich vielleicht nicht beeindrucken mit ihrer Körpergröße oder Statur oder wo sie College gespielt haben, was die Stats sind etc., was die in der 40 gelaufen sind. Aber wenn du den Ball da rauswirfst und wir Football spielen, haben sie was und sie zeigen was, sie machen Plays. Ob das jetzt ein Quarterback ist wie bei dir, bei mir war dieselbe Situation, Jacoby Myers, der reinkam als undrafted Free Agent.
War er undrafted? Wusste ich nicht.
Ja, yeah, der kam ins College als Quarterback, hat dann die Transition, glaube ich, gemacht zu Wide Receiver. Da gut abgeliefert, NC State, mittelgroßes College, ich weiß nicht, Markus Kuhn ist da zur Schule gegangen. Ist aber jetzt nicht so ein riesen Powerhouse oder sowas.
Nee, aber.
Kam zu den Patriots als undrafted Free Agent, als Wide Receiver hinter Edelman und The Zords, ja. Ich glaube, wir hatten in der Season auch. Was die Season, wir hatten Demetrius Thomas, glaube ich, auch da.
Ja.
Ein Haufen Leute. Aber wir hatten einen relativ stabilen Wide Receiver Core und der ist halt auch reingekommen. Hat am Anfang natürlich gestruggelt, wie wir alle mit dem Playbook und dem Adjustment zu der Liga. Aber hat weitergearbeitet, hat extra Arbeit reingesteckt, ob es jetzt Meetings sind, Walkthroughs, solche Geschichten. Und jedes Mal, wenn eine Opportunity gekommen ist, die Opportunity mitgenommen und abgeliefert. Und das ist gerade als undrafted Free Agent, da fängst du mit einem sehr niedrigen Kontostand an Vertrauen bei den Coaches. Ja.
Null, ja.
So, die können dich morgen ersetzen. Es wäre nicht mal eine Twitter-Mitteilung oder sowas. Ja. Das würde niemand mitkriegen. Das ist einfach eine Transaktion, die passiert. Oh ja, wir haben so und so released und wir haben so und so gesigned. Ja.
Genau.
Das heißt, da ist es extrem wichtig, dass du jede Opportunity, die du bekommst, wahrnimmst und darauf aufbaust. Du kriegst an einem Tag vielleicht nur ein Rap, liefer ab auf diesem einen Rap. Am nächsten Tag kriegst du zwei, dann hast du vier, hast du acht, dann auf einmal bist du mit den Twos. Dann kommt die Preseason, du lieferst ab im Preseason-Game, auf einmal bist du mit den gesetzten Twos in der Trainingswoche. Ist ein Prozess, wo du durchgehen musst.
Uphill Battle, Alter.
Uphill Battle und es ist wirklich Opportunity und dann die Arbeit reinstecken, die du reinstecken musst für dich. Also wenn du undrafted free agent bist, dann bist du, auch wenn du weißt, dass du ein gleich guter Spieler bist, vom Vertrauenskontostand, also wie sicher dein Job ist, bist du so weit hinter den anderen, dass du irgendwas machen musst, um dich nach vorne zu bringen, um dich abzusetzen.
Ja.
Und ich finde, viel ist immer, wenn du dann die Stories hörst von Leuten, die halt, hey, der ist nach dem Training da geblieben, hat mit dem Coach gearbeitet, hat extra Film reingesteckt, irgendwas getan eben, um um sich einen Vorteil zu verschaffen in der Competition.
Genau.
Das haben die ganzen Erfolgsstories.
Wie war das bei dir? Ich meine, undrafted free agent, alles bei dir. Ich meine, wir sind ja im selben Boot sozusagen.
Ja, also als IPP-Guy bist du sozusagen noch ein Block unter den undrafted free agents. Weil du bist
glaubst
ja,
du?
Ja klar, du bist die also undrafted free agents.
Noch weniger Opportunity sozusagen.
Ja, die undrafted free agents sind ja erstmal die 90 Leute in der Mannschaft und du bist dann sozusagen Nummer 91.
Mm.
Und die schulden dir ja gar nichts. Und die können dich ja auch einfach in der Mannschaft behalten, auch wenn du gar nichts machst. So, weißt du, ich meine? Das heißt, bei mir hat es echt angefangen am Anfang, dass ich während den OTAs, ich habe einen Rap bekommen.
Den kompletten? Oder am
kompletten
Tag?
Den kompletten Tag, ein Rap. Okay.
Ja.
Und dann kam dazu, mein allererstes Rap habe ich auch noch verkackt.
Oh, shit.
mein allererstes Rap aller Zeiten. Fullback Lead, glaube ich, nach rechts und ich bin aber nach links gegangen, weil ich war so nervös in dem Huddle, dass ich die Nummern in meinem Kopf gedreht habe. Ich habe 34 statt 35 gehört oder sowas. Weißt du, so einer war das. Aber dann, wie gesagt, von einem Rap auf zwei Raps hoch, auf gleich viele Raps wie die anderen Rookies, dann mit den gesetzt mit den Twos. Stück für Stück durch die Preseason durch und Preseason-ähnliches Spiel. Ja. Ich war eigentlich für eins von den Preseason-Spiels, wir hatten drei Fullbacks zur Zeit, für eins von den Preseason-Games, das ich hatte, war gar nicht vorgesehen, dass ich wirklich viel spiele. Also die wollten mir ein paar Raps am Ende von der zweiten Halbzeit geben, von der ersten Halbzeit geben und dann bis in den vierten Quarter. Aha. Ich habe aber bei meinem Drive, den ich hatte, einen Hit gemacht, wo ich so einen Defensive Liner decleated habe und dann haben wir gescored und alles mögliche und dann auf einmal habe ich ein ganzes Quarter gespielt. Ja, und
normal, dann, Alter,
das also geht so und dann baut sich das Ganze auf, aber es ist halt echt, die Opportunity wird dir gegeben und was machst du daraus?
Genau.
Und vielleicht noch eine Sache, die bei Undrafted Free Agents dazukommt, ist die Verletzungen. Du hast als gedrafteter Spieler, würde ich sagen, 2 bis 3 oder sogar mehr Verletzungen auf deinem Verletzungskonto, die nicht deine Karriere beenden. Ja,
ja. Das heißt, oder deine Opportunity mit diesem Team.
Mit diesem Team, ja, nicht beenden. Ja. Das heißt, du hast vielleicht eine Season-Ending-Injury oder sowas in einem Jahr, hast größere Verletzungen, im nächsten Jahr hast du vielleicht nochmal eine Verletzung, du kriegst nochmal eine Opportunity. Du kriegst so viele Opportunities, wie eben in deinem Vertrag auf jeden Fall drin sind, werden die dir geben, weil die haben dich gedraftet, die haben was in dir gesehen und wenn du das dir nicht auf einer persönlichen Ebene auch noch vergraust, dass du irgendwelche wilden Sachen off the field machst, sind die interessiert daran, dir eine faire Chance zu geben, gesund für die Mannschaft aufzulaufen und zu contributen. Als undrafted free agent kann es sein, dass, hey, du hast zwar gut gekämpft und hast einen guten Job gemacht, aber du hast dich in der Preseason verletzt oder am Anfang der Season verletzt, Digga, sorry.
Das ist echt so. Ich habe es gesehen, wo Jungs, die hatten einen kleinen Strain, der vielleicht eine Woche dauert. Ich bin raus für eine Woche und die sagen, hey, wir können es uns nicht leisten. Wir können nicht auf dich warten. Ich weiß nicht, ob du das Team so oder so gemacht hättest. Du bist raus. Boom, nächster hinterher. Es ist dieser Turnover. Ich meine, du kannst auch zu sprechen. Es ist irrsinnig, was du siehst. Dass du bist cool mit dem einen Jungen und nächste Woche ist er raus. Also dieser Turnover in der NFL mit vor allem mit undrafted free agents. Du kannst es dir nicht leisten, dich zu verletzen.
Exactly.
Es ist also, so krass, Mann.
Bei mir war es ja so, ich hab mich ja direkt verletzt gehabt in meiner ersten Season. Aber für mich war klar, dass okay, ich werde die Opportunity bekommen, von dieser Verletzung zurückzukommen und beim Trainingslager mitzumachen. Mhm. Aber wenn ich mich wieder verletze in dieser Season da drauf, dann werden sie sich nach jemand anderes umschauen.
Mhm. Aber dir wurde diese Opportunity wahrscheinlich auch nur gegeben, weil du eben Potenzial schon gezeigt hattest ab zu dem Punkt. Ne?
Hundertprozentig. Ja. Ich habe diese Opportunity nur bekommen, weil ich für 4 Spiele einen stabilen Job gemacht habe, ein gutes Trainingslager davor hatte, wo die gesagt haben, hey, wir werden ihm die Zeit geben, gesund zu werden und 6 Monate zu trainieren. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wenn du jetzt jemand bist, der gerade noch im Trainingslager ist, in dieser Preseason-Phase, wo vielleicht im ersten Preseason-Spiel ein bisschen geglänzt hat, sich in einem zweiten Preseason-Spiel aber direkt verletzt, dann kann es sein, dass es war.
100%, ja.
Rookies, die sich durchsetzen. Was hast du für Rookies erlebt in deiner Karriere?
Lass mal überlegen.
Rookie-Stories.
So undrafted Jungs, ne?
Oder Rookies allgemein, nee, die sich einen Spot verdient haben, der für einen Veteranen eigentlich gesetzt war.
Ja, ich meine, ich denke, ein ganz gutes Beispiel ist Dak Prescott bei den Cowboys. Kam rein als Viertrunden-Pick. Du bist nicht gesetzt als Starter, du bist Middle of the Pack normalerweise. Du weißt, die haben so ein bisschen was mit ihm gesehen, aber nicht wirklich. Und er war auch zu Beginn des Trainingcamps war er Third-String-Quarterback.
Krass, Bro. Ich habe ganz vergessen, dass Dak Prescott nicht so ein First-Round-Draft-Pick war.
Nee,
Vierte Runde. Also es gibt ja viele Leute, die man dem rumkritisieren, weil die Cowboys halt jedes Jahr einen Super Bowl erwarten. Aber der hatte eine krasse Karriere dafür, dass er ein Viertrunden-Pick ist.
Dak ist ein krasser Spieler und ein krasser Typ auch. Also direkt als Rookie auch zum Beispiel reingekommen, sobald er dann eben diesen Starting-Spot sich verdient hatte. Direkt Leader, direkt das komplette Team addressed. Also der direkt so, hey, Spotlight on me, und es war nicht zu groß für ihn. Weißt du, er hat da wirklich, das ist eher so, er ist ein Natural da dran. Aber ja, wie gesagt, das war damals ein Rookie-Jahr und er kam als Viertrunden-Pick rein, Third-String-Quarterback, 2 Wochen in Camp und eben auch, wir haben ihn damals schon gesehen, einfach wie seine Work-Ethic, diesen Command, den er hatte im Huddle, und dann war Tony Romo war vor ihm und Kellen Moore. Beide innerhalb von einer Woche eben verletzt, und dann war auf einmal Dak der Starter und alles im Team so, ey, Panik geschoben, was geht jetzt ab, jetzt haben wir dann den Rookie drin, aber der Moment war eben nicht zu groß für ihn, weil er sich eben durch OTAs hindurch und bis zu dem Punkt im Camp vorbereitet hatte für diese Opportunity. Und bumm, und er hat das Ding nie wieder zurückgegeben, und schau, was genau wie zu deinem Punkt, was er bis jetzt für eine Karriere hatte.
Ja, das sind halt Leute, die dieses Mindset haben, die diesen Moment überwinden können, da ist so viel mental, was da abläuft. Das ist ja nicht nur, dass du auf dem Feld abliefern musst und deine Performance stimmen musst, was gut performen in der NFL ist immer schwer, Mann. Gut performen in der NFL ist tough. Ist ein tough business, physical, all that stuff. Mhm. Aber dem mentalen Schritt gerecht zu werden, diesem Moment gerecht zu werden, wo du in den Spot von jemand einem gesetzten Namen dir erkämpfen musst und dann in diesen Moment kommst, eine ganze Mannschaft vertraut auf dich, du hast den Ball in der Hand, du hast unsere ganzen Träume und Hoffnungen und Ziele in der Hand und dem Moment gerecht zu werden und zu scheinen, Respekt, besonders als Rookie, besonders als jemand, der gerade direkt aus dem College kommt, der noch nicht wirklich weiß, wie der Hase hier abgeht, aber einfach auf sich selber vertraut und das Ganze durchscheinen, das ist krass. Ja, ich hatte einen ähnlichen Moment, Mann. Quarterbacks, wir können bei Quarterbacks bleiben. Mac Jones, 2021 bei den Patriots, kam rein auch als Draft-Pick, aber jetzt nicht als jemand, wo wir gedacht hätten, hey, okay, der wird jetzt unser Starting Quarterback dieses Jahr. Wir haben gerade, Cam Newton wurde gerade extended. Nach Cams erstem Jahr dachte ich eigentlich, dass Cam der Starter ist auf jeden Fall. Cam war auch auf der 1. Das ganze Trainingslager über waren sie sehr eng aneinander, aber Cam hatte trotzdem noch die Edge, weil Cam ist halt Cam. Cam war der Leader. Cam hat auch mal einfach Plays aus dem Nichts gemacht mit seinen Füßen. Aber du hast bei Mac eben was gesehen, was, wie gesagt, diese ganzen Stories gemeinsam haben. Von dem ersten Moment, wo er bei den Patriots war, ist er jeden Tag länger geblieben, um extra Arbeit zu machen mit dem Quarterback-Coach. Um das Playbook zu lernen, um das Playbook zu mastern. Hat diese Sommerpause genutzt, um mit den ganzen Jungs zu werfen, die in der Gegend waren, um mit seinen Coaches zu arbeiten, und hatte das Playbook dann, würde ich sagen, ab Mitte des Trainingslagers Minimum so gut wie Cam, wenn nicht sogar besser drauf. Ja. Und
das ist krass.
Dann der springende Moment war, das Ganze war während der Corona-Zeit, Cam hat irgendwie einen Corona-Test verpasst während einem Off-Day, weil er out of town war für Medical Treatment oder sowas. Ja. Und war dann deswegen gesperrt, weil seine Testphase irgendwie neu anfangen musste. Es war dann so, du musst dann neu getestet werden, aber durftest für diese Zeit dann nicht mit der Mannschaft sein. Und hat in der Phase die Joint Practices gegen die New York Giants verpasst.
Mhm.
Und in diesen Joint Practices hat Mac einfach gebohrt.
Krass, Mann.
Es war der längste Drive meines Lebens, Digga. Glaube ich, einen 15- oder 18-Play-Drive hatten wir. Weil das war in New England, das heißt, es waren unsere Practice-Regeln und Bill liebt sowas, weil da waren Third Downs da dabei und hier ist eine Flag und First Down wieder und Flag in die andere Richtung. Und hier, weißt du, da waren so viele Situationen da dabei.
Ja, ja, klar.
Oh, Chef's Kiss. Der längste Drive meines Lebens, wirklich 15 Plays oder sowas. Und der hat aber diese Offense kontrolliert wie ein erfahrener Vet. Er hat Audibles rausgehauen, hat Checks gemacht, hat hier was adjusted, bam, bam, bam. Und hat dann deswegen am Ende den Nudge bekommen, dass er der Starter geworden ist.
Da, Digga, krass. Aber ja, das ist halt auch so ein Ding, Alter, when preparation meets opportunity, weißt du schon, er war ready für diese Situation.
Für diesen Moment. Ja, und das ist immer das, ist, was das Ganze so schwer macht. Du bist da 4 Monate vorher im April als Rookie und sitzt da hinter dem gesetzten Starter Cam Newton, weißt du, ich meine, und tust dann aber trotzdem da mit blindem Vertrauen auf dich selber, dass der Moment kommen wird,
genau,
arbeiten, wie wenn du schon der Starter bist. Ja, und das ist so ein bisschen, Bro, da nicht um philosophisch zu werden, aber deswegen ist es so wichtig, dass du arbeitest, ohne so ein Attachment zu haben an das Ergebnis, sondern dass du arbeitest um der Arbeit willen, weil du weißt, dass es das Richtige ist.
Ja.
Und nur so kannst du ready sein, wenn der Moment für dich kommt.
Krass. Ja, man, love it, Alter.
Ja, ist doch was dabei fürs Leben hier. Da lernen die Leute auch was. I love it, Alter. Game Changers Podcast, 5-Sterne-Reviews, let's go.
Oh, love it, man. Ah, wir sind auch schon wieder am Ende, ne?
Ja, yeah, wir sind schon wieder out of time. Wir machen das Thema nochmal auf. Es gibt ja noch genügend darüber zu reden.
Da gibt es noch einiges.
Aber wir haben ein weil es einfach Fragen, so eine spannende Alter. Zeit ist. Ja, gehen wir in Fragen rein, komm.
Alrighty. Aber ganz kurz zu dem Punkt. Die haben ja wirklich Cam danach gecuttet, Mann. Ne? Weil das war das Krankeste.
Ja, ja, Bro. Für Mac Jones war zu der Zeit, es war jetzt niemand, wo immer die Leute gesagt haben, so, oh, wow, Mac Jones. Weißt du, ich meine? Aber Mac hat diese Offense tatsächlich sich in diesen paar Monaten, die er da war, so angeeignet, dass es für mich zum ersten Mal wieder das Gefühl war, dass ich mit Tom Brady hatte, wenn du mit Brady da draußen warst in dieser Offense, der hat Audibles gemacht, der hat hier was adjusted und du hast immer gewusst, dass er uns in die beste Situation bringt, damit wir ein Play haben, das funktioniert. Und da war Mac wirklich sehr gut drin.
Digga, ich habe ihn gemocht. Ich fand ihn bei Alabama ganz krass. Er ist mehr Pocket Quarterback, aber ich fand ihn eigentlich schon echt gut, so, weißt du. Und ich denke fast, die haben ihn da zu früh, weißt du, so ein bisschen zu früh rausgehauen.
Ich bin froh, dass er da raus ist, nur damit, weil er jetzt eine Chance hat, in einer neuen Situation zu sein. Klar, er ist jetzt dieses Jahr wahrscheinlich der Backup für Trevor Lawrence. Mhm. Aber ich glaube, er wird nochmal eine Chance kriegen als Starter. Und ich glaube, er wird dann auch richtig den Leuten nochmal zeigen können, was er wirklich drauf hat. Weil er ist ein richtig guter Quarterback, Mann. Er war da in einer schweren Situation. Ich fand da in New England sind einige Sachen passiert danach, die halt komisch waren. Die hatten auf einmal keinen Offensive Coordinator. Niemandem zu nahe treten. Die hatten da zwar erfahrene Coaches drin, aber Coaches, die noch nie Offensive Coordinator waren da.
Genau.
Und das als Zweitjahr Quarterback, so eine Situation zu navigieren mit so einer Fanbase, die auch nur Erfolg gewohnt ist wie die Patriots, ist schwer.
Keine easy ist Situation, schwer. Auf jeden Fall. Alright, lass in die Fragen einsteigen. Erste Frage, ganz cool. Johns 183 fragt, wie sieht euer perfekter Cheat Day aus? Ja, das ist gut.
Also wir haben einen ganzen Tag als Cheat Day.
Digga, ich hab das früher gemacht, aber jetzt nicht mehr, aber.
Jetzt ist jeder Tag Cheat Day, baby.
Das ist gut, Mann.
Nein, okay, pass auf. Ich bin sehr so food-orientiert. So, wenn wir mit Cheat Day sagen, dann sage ich morgens entspannt aufstehen. Mein Breakfast-Cheat-Meal wäre so Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Cereal. Puffs. Ja, irgend so eine Cereal, die nicht, keine Protein-Cereal, weißt du, ich meine, kein...
Es muss irgendwas,
Junkfood rein. Oder so schön zum Brunch gehen und dann Croissant, Scrambled Eggs and Cheese, Biscuits and Gravy, Kaffee nice. Da dazu, sowas.
Digga, so schaut bei mir ein Sonntag aus, Mann. Ich weiß ja, einmal die Woche. Aber ich bin ja, ich liebe ja Breakfast. Und ich liebe so Sausages, Bacon, Pancakes, French Toast, Eier.
Warst du auch schon Breakfast Guy, als du noch in Deutschland warst? Oder ist es
das ist American Breakfast.
American Breakfast, sag mal. Yeah. Deutsches, no disrespect an Nutella, Nutella-Brötchen. Aber das ist nicht genug, Digga. Nee. Die Amerikaner hier, die haben French Toast. Ich erkläre mal, was French Toast ist. Ich glaube, die Leute kennen das gar nicht. Ich kannte das nicht, bevor ich hierher bin. Du nimmst so wie Pfannkuchenteig und du nimmst einen Toast und tust den in diesem Pfannkuchenteig.
Ja, yeah, es muss aber speziell so dieses, das ist so Brioche. Das
Brioche,
ist
so, ja, so Brioche. So ein
französisches Weißbrot ist das.
Ja, boah, das, ist böse, das saugt Mann. Sich mit diesem Pfannkuchenteig voll. Danach brennst du es an in der Pfanne. Ja, Killer, Maple Mann. Syrup da dazu. Mm. Zwei Strips Bacon, Scrambled Eggs.
Ja, Sausage und noch ein bisschen Hash Browns oben drauf und dann noch irgendwas Süßes an der Seite. So Peng, ja, Alter.
Amerikaner können Frühstück.
Also ja, Frühstück, Killer, Mann. Ist auch mein Favorite, so, wenn ich raus zum Essen gehe, wenn ich nicht selber koche. Ich bin wirklich ein Breakfast, dass ich zum Breakfast irgendwo hingehe. Das ist mein Ding.
Ich mag Dinner auch. Ich mag fancy Restaurants.
Ja, aber Dinner, ich kann dir auch ein Steak zu Hause machen, Alter.
Weißt du? Aber ich bin der Schwabe, oder was?
Ja, Mann, Alter, da hast du, ja, bist du mal $50. Alter, $50, Alter, bist du easy los für ein Steak, Mann.
Minimum. Naja, aber ich tatsächlich, ja, Breakfast, Brunch ist nice. Amerikanisches Brunch taugt mir auch. Also Cheat Day, Brunch, schön Brunch essen, danach irgendwas am Strand machen, Dinner, Fast Food. Fast Food ist Cheat Day für mich, ja.
Ja, ja. Was ist dein Go-To? Ich bin ja kein Fast-Food-Guy, aber wenn, dann muss In-N-Out, bin ich ganz geil.
Ja, In-N-Out ist top. Es ist sehr kontrovers. Es gibt viele Leute, die sagen, dass In-N-Out overhyped ist und sowas, aber das stimmt alles nicht. In-N-Out ist der beste Fast-Food-Burger in den USA. Gar keine Diskussion.
Ich bin im Zwiespalt zwischen In-N-Out und Five Guys.
Du magst Five Guys?
Was? Five Guys? Five Guys, Bro? Du kannst dir den zusammenstellen, wie du willst.
Das Five Guys? What?
Digga, Five Guys ist heftig, Mann.
Five Guys ist stabil, aber das ist so, wie wenn dein Onkel irgendwie einen Burger auf dem Grill gemacht hat gerade. So ist Five Guys. So, wenn ich schon Fast Food will, dann will ich was ich nicht selber machen kann.
Ja, ja. Digga, ich war beim Kollegen hier, einer von den Vätern von dem von einem Spielern von dem Flag Football Team, was ich coach. Alter, der hat uns eingeladen zum Barbecue und der hat Bison Burgers gemacht. Also Bison. Zerstörung, Mann. Das ist richtig so nice, geil.
Bro, yeah.
Alter, weil die halt fettarm, lean, aber trotzdem voller Geschmack. War Killer. Alrighty, nächste Frage. Überraschende Talente, die ihr habt oder andere Spieler, die ihr kennt, von Mark Butcher, 28. Also bist du talentiert?
Ich weiß nicht.
Außer Leuten auf die Fresse.
Oh, shit. Bro, ich habe Hobbys, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich talentiert bin. So, als Kind wurde mir immer talentiert nachgesagt und ich glaube, ich habe mich darauf zu viel ausgeruht.
In welchem Sinne? Was konntest du?
Ja, so Zeichnen und Musik. Okay. Ich habe Gitarre gespielt, alles Mögliche. Ich war in der Theater AG. Ja.
Nice.
Rundum Talent. Ja.
Habe ich doch schon mal gesehen. Ich habe da so ein paar Videos schon mal gesehen. Google das mal, Leute.
Google Jakob Weinmann müsst ihr googeln, aber der alte Nachname. Nee, Mann, also ich weiß nicht. Ich habe Hobbys. Ich habe Sachen, die ich auch einfach mache. Das ist auch mir egal, wenn ich daran nicht gut bin. Die taugen mir einfach. So DJen und malen und sowas, schreiben, sowas mag ich gerade.
Yeah.
Aber an Jungs, mit denen ich gespielt habe, Mann, da waren einige Talente dabei, die mich schockiert haben.
Ja?
Gitarre spielen, fangen wir damit an. Gitarre spielen, ein paar Jungs richtig krass auf der so Country-Banjo-Gitarre oder E-Gitarre. Waren einige krasse dabei. Ich will jetzt hier keine Namen nennen und auch sage deswegen die Position nicht, aber jemand, mit dem ich gespielt habe, singt extrem krass. Und zwar so, wie es passt gar nicht zu seinem öffentlichen Image, weil er hat so ein Image als Tough Guy oder sowas, aber der singt richtig krass, schreibt auch Musik und hat Songs, die er geschrieben hat, die von professionellen Künstlern die er verkauft hat sozusagen. Also er hat Writer's Credit auf Songs, die Leute vielleicht schon mal gehört haben. Ja.
Heftig,
fand
Mann.
Ich crazy.
Ja,
Piloten,
der ist nice.
Piloten, DBs, die in ihrer Freizeit einfach mal einen Pilotenschein gemacht haben, jetzt mit ihrer Frau und sowas einfach in die Bahamas fliegen. Auf diese Art so.
Aha. Okay, ja. Nee, ganz ehrlich, ich habe meine komplette Energie in Football reingesteckt. Da blieb nicht viel Platz für irgendwas anderes.
Ey, du siehst gut kochen, aus. Kochen. Das ist auch Talent.
Ich kann okay kochen, würde ich sagen.
Kochen? Ah, there you go. Chef Mark.
Chef Mark, there you go.
Und so was ist dein bestes Dish?
Wie gesagt, Steak ist nicht schlecht, würde ich sagen.
Okay.
Ich bin im Smoken, ich mache so viel Barbecue. Also seitdem ich retired bin, bin ich
Dad-Modus ist aktiviert, dran. Digga. Voll.
aber sonst so Kollegen, Teamkollegen, viele können ganz krass Golf spielen. Ich hatte ein paar, die wirklich so semi-pro, Tony Romo ist ein Scratch-Golfer, Robbie Gold, unser Kicker bei den Niners, ist vielleicht mittlerweile Pro.
Das sind immer diese Kicker und Punter.
Kicker und Quarterbacks, Mann. Mm. Aber ja, sonst nicht viel. Alrighty. Nächste Frage. Okay, Nick fragt, welcher Rookie wird eurer Meinung nach am besten einschlagen? Sag mal, was ist deine Knowledge von dieser Rookie-Class?
Oh,
wir können auch über Caleb Williams reden. Number one overall pick für Quarterback für den Chicago Bears. Ich habe gestern die erste Folge HBO Hard Knocks angeguckt. Ich hoffe, dass die gut sein werden. Ich weiß es nicht, Mann.
Bears? Also ich kann dir sagen, ich bin sehr gespannt, was Caleb Williams zeigt dieses Jahr und allgemein diese Generation an Spielern, weil das ist die erste wirkliche NIL-Generation, die jetzt in die Liga kommt. Die Jungs, die davor kamen, hatten ein bisschen NIL-Exposure, aber die Jungs, die jetzt kommen, haben richtig Para gemacht am College. Mhm. Und ich glaube, dass die sich anders benehmen werden als Rookies in der Vergangenheit. Und die auch allgemein, dieser Generationen-Switch kommt jetzt mehr heraus. So, die ist vielleicht ein Klischee-Ding, aber es ist so ein Thema hier, die Jungs, die jetzt hochkommen, die haben kein Problem damit, mit lackierten Fingernägeln zu spielen oder sowas. Nur mal als Beispiel, weißt du, was halt dann bei dieser alten Oldschool-Generation, wo wir jetzt mittlerweile dazu gehören, vielleicht die Jungs ein bisschen sagen so, Bro, what? Aber gleichzeitig haben die dann diese Cockiness, weil die halt schon auf paar M's sitzen, bevor die überhaupt in der Liga angefangen haben. Ja? Die nehmen wahrscheinlich einen Paycut, um jetzt ihre erste Season zu spielen. Ich glaube, dass das so eine ganz spannende Dynamik dieses Jahr führen wird.
Ja, ich glaube auch. Ich denke, es wird eine ganz krasse Rookie-Class. Ich denke, die haben ganz talentierte Receiver damit drin. 6 Quarterbacks in der ersten Runde wird interessant. Ich denke, wir werden sehen, wie die sich machen werden. Aber auf wen bin ich denn am meisten gespannt? Ich überlege gerade. Ich denke, wie heißt er? Jaden Daniels, der Quarterback von Commanders. Ich finde ihn ganz krass. Also ich denke, er wird ein ganz geiles Breakout-Year haben.
Ja, auf jeden Fall. Der kam von welcher Schule nochmal? Das war
LSU.
LSU, ne? Ja, diese Stories, die schreiben sich ja immer erst nach einer Weile. Also wir werden jetzt erst dieses Jahr, kriegen wir so ein bisschen den Teaser, aber ich finde es dann immer sehr spannend, so wer die Erwartungen erfüllt oder überschreitet, wer underperformt, wer overperformt. Weil manchmal ändert sich das auch. Manchmal haben Leute so Breakout-Jahre am Anfang, aber dann am Ende hat jemand anderes die längere Karriere.
Genau.
Gerade bei den Quarterbacks, glaube ich, wird es interessant.
Ja, ich meine, man liest ja schon viel so, er performt in Practice und es ist das und das, aber genau zu unserem Punkt, worüber wir heute geredet haben, die haben ja noch kein Live-Games gespielt, so, wir werden sehen, wenn die Bullets live fliegen, wie sich die Jungs machen werden. Aber wird auf jeden Fall interessant. Alrighty. Philipp Slayer, ihr zweimal zusammen im TV ein Spiel kommentieren. Ist das realistisch?
Hey, twist my arm. Game Changer Cast?
Hey, let me know.
Game Changer RTL, Cast. Dafür komme ich auch nach Texas. Das machen wir dann live aus Texas. Mit direkt Smoked Brisket auf dem Grill.
Na, live aus dem Stadion. Ich habe das ja schon mal gemacht damals. Ne?
Damals welches Game hast du gemacht?
Ich habe Kansas City, Packers at Kansas City. Damals noch für Ran. War cool, Mann. War echt cool. Also aus dem Stadion, du sitzt da irgendwann schon in der Loge und kommentierst da live aus dem Stadion. Da hat Bock gemacht.
Ja, also wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Glaube ich, wären wir stabile Kandidaten dafür, ja, wenn ich das mal selber so sagen darf. Aber ich hätte auch übel Bock, mal den Leuten noch mehr so diese Stadien und Fan-Cultures zu zeigen. Mhm. Ob das jetzt in der NFL ist oder am College. Weil ich finde, klar, wir kriegen viel mit von Football mittlerweile. So, Football wird viel gezeigt in Deutschland. Du kannst die Spiele schauen, du hast die Podcasts etc. Aber was mir noch so fehlt, was ich gerne machen will, ist so den Anthony Bourdain so ein bisschen das Essen und das Stadion und das Drumherum zu zeigen, weil das das Ganze so cool macht.
Ich glaube, Leute können sich das gar nicht vorstellen, weil ich hatte auch gar keinen Plan davon. Ich war letztes Jahr bei einem Major SEC Game für das erste Mal in meinem Leben. Oder war nicht mal SEC, es war Texas Longhorns gegen irgendein SEC-Team, weiß nicht mehr. Yeah. Also war at in Austin. Was das für eine Veranstaltung? Also ganz ehrlich, 10-mal so krass wie jedes NFL-Game.
Safe.
Aber Alter, was das ist so irre, Mann. Was für ein Game, ey. Wie viel Arbeit, was da einfach abgeht, drumherum. Es ist ein Riesenspektakel. Und sowas Leuten zu zeigen, ich denke, wäre schon mal cool. Ich glaube, die wenigsten können sich das vorstellen, was da wirklich abgeht an so einem Game, ey.
Ja, ich sag dir ehrlich, ich kannte den Bundesstaat Tennessee nicht, bevor ich da zur Schule gegangen bin. Also ich, Tennessee und die Stadt Knoxville, ich kannte Johnny Knoxville, aber ich habe nicht gewusst, dass es eine echte Stadt ist. Aber die Leute dort, die kommen zum Tailgaten per Boot. Das heißt, der ganze Fluss ist voll mit Booten, mit so Tennessee-Flaggen, die dann vor dem Stadion parken. Weißt du, ich meine so, weil der Fluss macht gerade so eine Kurve direkt vor dem Stadion. Die ganzen Leute kommen da mit dem Boot an. Die ganze Stadt trägt Orange. Die Leute sind im Stadion, 100.000 plus Leute im Stadion, die ganzen Leute draußen im Parkinglot, ist wild. Aber dann auch sowas, vielleicht mal was ganz anderes, wie bei einem HBCU, diese Homecomings ablaufen, wo der Parkplatz ist voller als das Stadion, aber die Leute grillen da, die tun einen ganzen Alligator grillen, ein ganzes Rind, ein ganzes Schwein ist auf dem Grill, weißt du, ich meine. Ich glaube, da gibt es viel, was man noch zeigen kann, Mann.
Auf jeden Fall. Okay, ich habe hier noch zwei, um das Ganze abzurunden. Interessante Frage, haben wir auch schon mal drüber geredet, aber ich will deine Antwort hören. Zu welchem Zeitpunkt in der Saison kann man wirklich sein bestes Football zeigen? Körperlich und taktisch?
Oh, shit.
Ich denke, das sind zwei verschiedene Antworten.
Bro, das ist crazy, aber wo ist der Balancepunkt?
Wo beides in einem Schuss.
Beides so noch auf Max, ja. Yeah, beides am maximal. Weil körperlich bist du fand ich immer mich selber am besten so 3 Wochen in die Saison.
Ehrlich?
Sowas um den Dreh rum. Ja, weil nach dem Trainingslager war ich im Arsch.
Aber du hast ja zwischen Trainingslager und First Game hast du ja ein paar Wochen. Normalerweise.
Bro, wir haben da genauso geballert wie in der allerersten Woche vom Trainingslager.
Fucking Patriots, man. Alter, nee, wir sind bei uns nicht. Wir sind frisch in die Saison.
Ich hab immer so 2-3 Wochen gebraucht, um alles vom Trainingslager auszukurieren und dann konnten wir Football spielen, Baby.
Ja.
Ich würde sagen, für mich wäre es so das zweite Quarter, die zweiten 4 Wochen, wenn ich die NFL-Season als vier Wochen Quarter ansehe, dann so dieses zweite Quarter.
Zweite Quarter, ja, das ist so
taktisch am meisten zeigen, die Leute sind vielleicht noch nicht hip zu allem, was du drauf hast und körperlich bist du noch am fittesten.
Ja, das ist gut, ich denke, da bin ich bei dir, weil taktisch, du lernst natürlich jedes Spiel ein bisschen, du weißt, du kennst dein Process besser, du weißt, was die Gegner gegen dich versuchen zu machen und da bist du taktisch wahrscheinlich auf dem besten Level und körperlich bist du noch nicht zu im Arsch, würde ich sagen. Aber danach, so Mitte Saison, dann geht's bergab.
Ich finde gerade dieses dritte Quarter, da wird teilweise der beste Football gespielt, aber da musst du dann schon durch Minimum eine Verletzung durchspielen oder sowas. Da hast du dann schon irgendwas, wo du gerade durchkämpfst. Aber da ist meistens die Mannschaften dann voll im Flow drin und die Gameplans sind am advanceden.
Ja, Mann. Alright. Thomas Masfritz. Da die Saison bald wieder startet, wie verbringt ihr eure Game Days, beziehungsweise wo oder mit wem schaut ihr?
Hey,
das ist ja für dich ist das alles das erste Mal jetzt.
Das erste Mal, Mann. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, heute läuft schon ein Preseason-Game?
Heute ist ein Preseason-Game, ja.
Ich glaube, ich werde das Spiel heute auf jeden Fall anschauen, weil, wie gesagt, ein paar Kollegen von mir spielen. Dann muss ich mir das Ganze überlegen, Mann. Ich werde jetzt am Wochenende auch mal
Wirst du ein Fan werden?
ich glaube nicht Fan. Ich werde das Ganze aus einer analytischen Perspektive anschauen und um meine Football-Augen frisch zu halten. Genau, weißt du, ich meine, so Defenses anschauen, Gameplans analysieren, schauen, wer was spielt, wer gut aussieht. Und aber ansonsten, ich glaube, ich werde die hier zu Hause anschauen und mir dann immer so ein paar Games rausschauen. Sobald ich mein Setup hier habe, sobald ich fertig mit dem Umzug bin, schaue ich das dann in meinem Studio.
Nice. Ja, Digga, ich bin voll komplett im Fan-Modus drin. Also bei mir ist, Digga, Fantasy-Lineup checken.
Oh, shit.
schauen, welche Games ich angucken will. Ich habe verschiedene Fernseher an im ganzen Haus. Normalerweise sonntags erstmal ein krasses Menü. Also wir müssen erstmal Chicken, was auch immer, Wings, alles auf dem Grill. Weil du musst überlegen, Digga, ich schaue den kompletten Tag, ich schaue jedes Spiel an. Also jeden Slot schaue ich ein Spiel an. Du, bei uns ist es, also wir sind in Central Time. Das heißt, 1 Uhr ist das erste Spiel, 3:30 zweite und dann das Night Game ist um 7:15.
Und warte, aber Marc, das heißt, du chillst den Sonntag einfach zu Hause?
Komplett, komplett, Digga. Das ist das Beste, Alter. Das ist der American Dream.
Oh mein Gott.
Und
du hast einen Pool.
Und das Coole ist, wir haben unseren Hot Tub, ist direkt, schaut gegen unseren Fireplace draußen und da hängt ein Fernseher. Also du kannst auch im Hot Tub chillen und Fernseher angucken. Da schaust du da ein Game an.
Oh mein Gott, ich will dein Leben, Bro. Oh, shit.
Hau ab, aber und dann in unserem Movie Room ist noch ein Game an. Also du kannst auch verschiedenen Orten kannst du verschiedene Games angucken. Oder ab und zu haben wir auch auf einem TV diesen Split Screen, dass du da oder Red Zone läuft auf einem. Also wir machen schon Sonntage sind schon cool so. Und dann kommen Leute ab und zu rüber zu besuchen, dann schauen wir alle Football und chillen.
Hey, also ich bin normalerweise zu unruhig für sowas, aber so ein Sonntag klingt gerade richtig nice. Einfach zu Hause in
der lass erstmal deine Karriere zu Ende. Spiel erstmal noch ein paar Jahre und dann kannst du genießen. Dann kannst du deine Peers oder deine alten Mitspieler anfeuern und ein bisschen
Das stelle ich mir ganz cool vor. Ja. Bei mir ist das Ganze noch, wie gesagt, das ist noch ein bisschen so zu frisch.
Ja,
ich bin nur neidisch auf dein Sonntag-Design. Weil das muss man, weißt du, das muss ja auch erst durchsetzen. Ich muss dann ganz klar, Digga, am Sonntag habe ich schon Pläne. So, ich gehe nirgendwo hin, ich bin zu Hause, ich mache mein Essen und ich schaue NFL. So, lass mich in Ruhe, call mich nicht, schreib mir keine E-Mail. So, ich bin zurück am Montag.
Ja, ja. Yeah. Das ist schon geil, Mann.
Das ist der Off-Day vom Real Life.
Ja, ist echt so.
Das ist so der
Shoutout an meine Frau, Mann, die lässt mich das machen.
Ja, sie, Mann. Shoutout an Frau für Support. dann haben wir es für heute. Wir haben ein bisschen über die Preseason geredet, gab viel zu bereden. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, wir haben ein bisschen Knowledge gedroppt, ein paar Diamonds waren da dabei, aber auch, wie gesagt, immer einfach, wie die Spielerperspektive auf das Ganze ist. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Game Changer Episode 20 am nächsten Mal schon.
Q&A,
das heißt,
Baby.
Wieder Q&A machen. Wir posten das Ganze auf Instagram, schreibt eure Fragen rein, wir beantworten alles, was ihr uns reinschickt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
Peace. Hau rein. Bye-bye. Bam.